haben jetzt ein Lied gesungen, aber es war auch gleichzeitig ein schönes Gebet, dass wir gebetet haben zum Herrn, dass er durch sein Wort zu uns spricht. Der Pfeiler mit der Nummer 9, er hat seit vielen Jahren eine große Last getragen. Aber dann am 14. August 2018, also vor ungefähr 4,5 Jahren, passierte plötzlich ein unfassbares Unglück in Genua. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Das war bisher die größte Katastrophe im italienischen Straßennetz. Die vielbefahrene und vierspurige Autostrada A10, vielleicht sind einige schon in Urlaub da gefahren, sie wird sehr häufig von Urlaubern benutzt und sie führt über die Stadt Genua, eine lange Brücke. Gesamtlänge der Brücke 1182 Meter. An diesem Tag peitschte ein starker Wind über die Stadt. Und plötzlich, urplötzlich, wie aus dem Nichts, stürzte ein gigantisches Stück von dieser langen Brücke, ein Stück von 250 Meter, auf einmal stürzte es runter auf die Stadt. 43 Menschen wurden urplötzlich in den Tod gerissen. Man sprach damals von einem kleinen Wunder, dass es nur 43 Menschen waren, denn sonst ist die Straße viel mehr befahren, viel mehr Autos und es könnten noch viel, viel mehr Menschen sterben. Natürlich wurde dann nach der Ursache geforscht. Man lässt sowas ja nicht einfach so stehen. Und am Anfang dachte man, ja, das war der starke Sturm. Er hat die Brücke so bewegt, dass die dann eingestürzt ist. Aber es wird ja alles ganz genau geprüft und nach langer Prüfung wurde festgestellt, dass der Pfeiler mit der Nummer 9, der diese gigantische Last tragen sollte, seit Jahrzehnten nicht mehr gepflegt wurde. Es wurde einfach nicht nach ihm geschaut. Und so rostete dieser Pfeiler vor sich hin. Und die Eisengarne, die dick sind, die sehr dick sind und die diese ganze Last tragen, die waren am Schluss dünn wie Seidenfäden. Und der Planer, der diese Brücke geplant hat, er hat vor Jahren davor gewarnt, vor dieser Katastrophe. Aber es wurde gespart, es geht ja immer ums Geld und es wurde gespart an der falschen Stelle. Und so wusste man, das Unglück hätte man vermeiden können. Und der Schmerz war umso größer. Das war ja das ein pures menschliches Versagen, purer Geiz, kann man sagen, hat Menschen in den Tod gerissen. Substanzverlust bei einem zentralen Pfeiler kann sehr verheerend ausgehen. Ich habe einen sehr drastischen Einstieg heute gewählt für die Predigt, weil es heute in der Predigt um einen zentralen Pfeiler der Gemeinde gehen wird. Die Gemeinde wird in der Bibel mit verschiedenen Bildern beschrieben. Unter anderem wird die Gemeinde auch als der Bau Gottes beschrieben. Nun, ein Bau kann ein Gebäude sein, so stellen wir uns meistens vor. Die Gemeinde ist ein Gebäude, aber auch eine Brücke ist ein Bauwerk. Das zählt zu den Bauwerken, eine Brücke. Und wir können die Gemeinde auch gut mit einer Brücke vergleichen. Das ist auch ein passendes Bild zur Gemeinde. Die Gemeinde ist für den Transport der Wahrheit Gottes zu den Menschen, von oben nach unten, ist die Gemeinde verantwortlich. Auch andersrum, die Gemeinde ist dafür da, dass Menschen, die nach Gott suchen, den Weg über die Gemeinde bekommen, zu hören bekommen. Ich weiß nicht, ob wir das spüren, wenn ich das jetzt so erzähle. Wie groß ist die Verantwortung der Gemeinde in dieser Welt? Eine Tonnenlast liegt auf der Gemeinde. Es geht um Gott und seine Botschaft soll unverfälscht in die Welt hinein. Es geht um die Menschen, die ohne Gott verloren gehen, die diesen Weg aufgezeigt bekommen müssen. Und es geht nicht nur um etwas, es geht um die Ewigkeit der Menschen. Entweder gehen die Menschen auf ewig zu Gott oder sie gehen auf ewig verloren. Das ist eine große Verantwortung. In der Bibel wird die Gemeinde deshalb auch als der Pfeiler der Wahrheit bezeichnet. Diese Bezeichnung gibt es ja tatsächlich. Und wenn die Gemeinde jetzt auf den Pfeiler Nummer 9 sozusagen nicht Acht gibt, was passiert dann wohl? Wie viele Menschen werden in den Tod, in den ewigen Tod gerissen, weil die Brücke keine Substanz hat? Deshalb müssen wir als Gemeinden darauf achten, auf die Substanz achten. Was sind die Säulen der Gemeinde? Sind die Säulen der Gemeinde wirklich intakt? Halten wir uns an den Bauplan Gottes und an den Wartungsplan Gottes oder vernachlässigen wir alles? In der Apostelgeschichte finden wir 4 Pfeiler der Gemeinde. Heute werden wir nur einen davon anschauen. Nicht alle 4, sondern nur einen. Das ist der zentrale Pfeiler, der die ganze Last trägt. Und wenn dieser eine Pfeiler nicht mehr intakt ist, dann werden auch alle anderen mit der Zeit einknicken. Also heute geht es in der Botschaft um das beständige Bleiben in der Lehre der Apostel. Treue zur Lehre der Apostel, so habe ich die Botschaft heute überschrieben. Treue zur Lehre der Apostel. Wir lesen uns den Bibelvers aus Apostelgeschichte 2, Vers 42. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da heißt es über die erste Gemeinde: Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, das ist das, was wir anschauen werden, und in der Gemeinschaft, und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das sind die 4 Säulen und wir schauen uns nur die erste heute an. Es ist immer wieder faszinierend, die Geschichte der ersten Gemeinde zu lesen in der Apostelgeschichte. Das Evangelium hat sich sehr schnell damals verbreitet, sehr rasant. Manchmal denken wir, die Gemeinde ist so etwas Elendes, so schwach war es damals und gar keine Kraft war da. Da täuschen wir uns. Das stimmt nicht. In Vers 47, Kapitel 2, heißt es: Und die Gemeinde und sie waren angesehen bei dem ganzen Volk. Das ist schon eine interessante Aussage. Ja? Das Volk hatte Achtung vor der Gemeinde. Natürlich war es damals genauso wie heute, dass viele komische Gerüchte über diese komischen Menschen, die Gläubigen, an Jesus Gläubigen, diese Gerüchte sind gelaufen, auch in den Städten, überall. Man hat die Christen so ein bisschen komisch angeschaut und bezeichnet, das sind die, die diesen Weg mit Jesus gehen. Also sehr oft lesen wir in der Apostelgeschichte, so wurden die Christen bezeichnet, die diesen Weg mit Christus gehen. Also die diesen schmalen Weg oder diese Brücke gehen. Ja? Also die Christen waren irgendwie ein bisschen anders. Aber trotzdem, obwohl man sie so komisch ein bisschen angeschaut hat, war eine gewisse Bewunderung. Das ist was ganz Besonderes, wie sie leben. Was war das Geheimnis der Gemeinde? Was hat sie ausgemacht? Nun, das ist kein großes Geheimnis. Das wird uns in diesem Vers, den wir hatten, Vers 42, aufgezeigt. Die Treue zur Lehre der Apostel, der Pfeiler Nummer 9, den wollen wir heute anschauen. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Jetzt eine Frage am Anfang. Warum schreibt Lukas hier, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel? Warum nicht, sie haben beständig die Bibel gelesen? Ist das nicht dasselbe? Oder ist das doch was anderes damit gemeint? Es ist doch klar, dass die Lehre der Apostel auf das Wort Gottes gegründet war. Hier stand die Lehre der Apostel. Ja, hier stammt sie her. Das ist klar. Und doch macht Lukas hat ja Apostelgeschichte geschrieben, einen Unterschied. Die Lehre der Apostel, das ist eine genauere Beschreibung. Es wird etwas konkretisiert. Es geht darum, und jetzt müssen wir aufpassen, wie die Bibel ausgelegt wird. Es geht darum, wie die Bibel ausgelegt wird. Und das ist extrem entscheidend. Schaut mal, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sie nutzten dasselbe Wort Gottes. Also damals gab es das Neue Testament nicht. So, hier, ja. Dasselbe, diesen Teil nutzen sie. Sie studierten dieselben Schriften des Alten Testamentes, also nur diesen dickeren Teil. Aber sie kamen zu ganz anderen Ergebnissen. Sie verwechselten zum Beispiel den Geist mit den Buchstaben. Ihnen war es wichtiger, wie die Menschen von außen ihren Dienst getan haben, als das, was im Herzen von den Menschen war. Das war ihnen viel wichtiger. Hauptsache, es sieht gut aus. Was im Herzen ist, das interessiert uns nicht. Sie meinten tatsächlich nach Jahrhunderten, man kann sagen nach Jahrtausenden von Erfahrungen, sie meinten, dass man das Gesetz Gottes wirklich einhalten kann und dass man durch eigene Gerechtigkeit in den Himmel kommen kann. Das haben sie geglaubt. Sie proklamierten die Werksgerechtigkeit und dass es möglich ist, Gott zu gefallen durch unser Tun. Und schaut mal, das haben sie alles aus der gleichen Bibel herausgelesen. Und dann kommt Jesus. Und Jesus nimmt diese selben Schriften, das Alte Testament, und erklärt sie dem Volk. Und Jesus erklärt die Schrift so, wie es am Anfang gedacht war. Also Jesus kennt sein Wort. Jesus selbst nennt sich das Wort. Jesus ist das Wort. Und Jesus erklärt das, so wie er es wirklich schon von Anfang gemeint hat und wie er es bis heute noch meint. Nichts hat sich verändert in der Meinung von Jesus. Und die Menschen damals, sie spüren diesen ganz anderen Geist bei Jesus. Aus derselben Schrift ein ganz anderer Geist. Und wir lesen dann Matthäus 7, Ende von Matthäus 7, da hat Jesus die Bergpredigt gehalten, 5, 6, 7, drei Kapitel Bergpredigt und dann am Ende lesen wir, Vers 28, 29, und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, also die Bergpredigt, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Also er hat dieselbe Schrift benutzt, aber die Wirkung war eine ganz andere. Die Betonung war eine ganz andere, die Auslegung war eine ganz andere. Liebe Geschwister, das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Es gibt heute so viel Durcheinander in der christlichen Welt. Es gibt so viele Sondergruppierungen. Die einen betonen das eine, das muss man halten, andere was anderes. Und alle nehmen Worte aus dieser Bibel und zitieren Bibelverse und sagen, so ist es. Aber nicht jedes Zitat aus der Bibel ist ein Beweis dafür, dass es biblisch ist. Und das ist verwirrend für uns. Hier müssen wir aufpassen. Also wir hören Bibelverse, aber wir müssen aufpassen, ist es auch der Gedanke der Bibel? Schaut mal, es wurde schon in der Geschichte der Menschheit so viel Unsinn gemacht, schon allein in der deutschen Geschichte. Ja? Es reicht ja nicht, wenn ich auf meine Gürtelschnalle eingraviere, Gott mit uns und in den Krieg ziehe und denke, Gott ist mit uns. Es gibt ja so diese Bibelverse. Das reicht nicht. So wurde ja im Dritten Reich gemacht, jedem Soldaten auf die Schnalle geschrieben, Gott ist mit uns und ab in den Krieg. Gott war niemals dabei in diesem Krieg. In Apostelgeschichte 20, da warnt Paulus die Ältesten von Ephesus, die Verse 29 und 30, sagt Paulus, es ist seine Abschiedsrede zu den Ältesten in Ephesus, und dann sagt er, denn ich weiß, dass nach meinem Abschied, also wenn ich weg bin, räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden in die Gemeinde, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Die werden genauso das Wort Gottes benutzen, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Also von Jesu Gefolgschaft in ihre eigene Gefolgschaft. Und schaut mal, diese Männer haben genauso die Schrift verwendet. Wenn sie ohne Bibel gekommen wären zu den Gläubigen, jeder Gläubige würde sagen, so, auf Wiedersehen, also das interessiert uns nicht. Ja. Sie haben die gleiche Bibel verwendet. Aber sie haben die Schrift nicht im Geist Jesu erklärt, nicht im Sinne der Apostel verkündet, wie Wölfe, sagt Paulus. Liebe Gemeinde, ich hoffe, dass wir den Unterschied merken. Nicht jedes Bibelzitat aus dem Mund eines Menschen ist gleichzeitig die biblische Wahrheit. Das Wort Gottes, dieses Wort Gottes muss dem Geist Gottes entsprechen. Das Wort Gottes muss so ausgelegt werden, wie die Apostel es ausgelegt hatten. Seien wir bitte nicht so naiv und laufen wir nicht Menschen nach, die sehr gut reden können, aber und dabei auch noch die Bibel zitieren. Die Welt ist voll mit bösen Menschen. Wir dürfen nicht jedem nachlaufen und auf jeden hören. Und so, heute kann man so viele Predigten hören wie noch nie. Ja, eine Predigt nach der anderen, den ganzen Tag kann man Predigten anhören von sehr gut redenden Menschen. Manchmal sind diese Menschen wie reißende Wölfe. Sie schonen die Herde nicht. Sie sind sehr streng, sie können sehr hart predigen, sie können beißen, sie können viele Freiheiten ausleben und sie schonen die Herde dabei nicht. Und daran können wir ihren Geist erkennen. Es geht ihnen nicht um die Ortsgemeinde. Es geht nicht um Frieden. Es geht nicht um Gottes Wirken, sondern ihre eigene Meinung. Wir sind jetzt an den Punkt gekommen, wo wir fragen müssen, was ist die Lehre der Apostel? Was macht die Lehre so besonders? Also wir haben gesagt, die Lehre der Apostel, natürlich, sie kommt aus dem Wort Gottes. Der Geist Jesu ist in der Lehre der Apostel. Das ist jetzt kein so pharisäerisch, auch nicht spalterisch, ja, darf nicht sein. Also überall, wenn Spaltung ist, das ist nicht vom Geist Gottes, wenn Spaltungen sind. Aber was genau haben die Apostel gelehrt? Und woran hat sich die Gemeinde buchstäblich gehalten? Es ist interessant, wenn man so zurückschaut und auch uns selbst beobachtet, dass wir Menschen, das ist uns zu viel. Und wir versuchen immer außerhalb der Bibel, die Bibel zusammenzufassen. Und das war schon immer so. Im Griechischen steht hier, wenn wir Griechisch hier lesen, diesen Text, die Lehre der Apostel, da heißt es Didache. Und das ist so ein Begriff geworden, Didache, deswegen nenne ich das so. Es gab bei den frühen Christen ein paar schlaue Männer, die haben dann diese Didache geschrieben. Es ist dann zu einer Kirchenordnung geworden. Wir würden sagen, eine Gemeinderegel. In dieser Didache oder in dieser Gemeinderegel wurde genau beschrieben, wie die Menschen sich verhalten müssen. Also was sie anziehen müssen, wie sie sich anziehen müssen, wie das Abendmahl gefeiert wird und wie die Gottesdienste gefeiert werden und so weiter. Also alles ganz genau beschrieben. Hier, das reicht nicht, dann schreiben wir nochmal irgendwo etwas. Nun, wenn wir unseren Bibeltext anschauen, die Lehre der Apostel, wird das hier gemeint? Diese Didache ganz sicher nicht, weil die kam erst Ende vom 1. Jahrhundert oder im 2. Jahrhundert. Die Gemeinde hat bis dahin, in den 30er Jahren, 40er Jahren, hat die Gemeinde ihr Leben gelebt und es hat auch funktioniert. Ohne eine außerbiblische Zusammenfassung hat die Gemeinde gelebt. Sie haben sich an das Wort Gottes gehalten. Die Lehre der Apostel, das ist hier zwischen Matthäus 1,1 und Offenbarung 22, Vers, wie viel Verse hat es? 21. Das ist die Lehre der Apostel. Und diese Lehre aus dem Neuen Testament, dieser dünnere Teil, diese Lehre bringt uns bei, wie wir das Alte Testament, diesen dickeren Teil, von 1. Mose 1, Vers 1 bis Maleachi 3, Vers 24 auslegen müssen. So können wir sagen, dass die ganze Schrift ist die Lehre der Apostel. Das ist die Lehre der Apostel hier. Und alles, wenn wir jetzt versuchen, außer der Bibel nochmal eine Zusammenfassung zu machen, dann werden wir entweder Dinge weglassen, die hier wichtig sind, oder Dinge hinzufügen, die hier gar nicht für wichtig gehalten wurden. Das ist unser Problem. Unsere Aufgabe ist es, die Apostel zu beobachten und zu schauen, was war den Aposteln wichtig? Wofür haben sie ihr Leben eingesetzt? Und von den Aposteln, alle, bis auf einen, haben ihr Leben für diese Schrift eingesetzt. Die wurden alle hingerichtet, bis auf einen, bis auf Johannes. Ich versuche uns ein bisschen so zu skizzieren, was den Aposteln wichtig war. Wenn wir die Bibel lesen und die Apostel beobachten, dann sehen wir, dass sie klare Grenzen hatten. Zum einen die Grenze Gott gegenüber. Sie wussten, dass sie nicht Gott sind. Und die Apostel haben das ganz klar gesagt. Sie haben gesagt, wir können nicht alles über Gott verstehen. Wir sind nur Menschen. Gott weiß alles. In Römer 11, Vers 33 schreibt Paulus, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine, also Gottes Gerichte, und wie unausforschlich seine Gottes Wege. Paulus ist sehr demütig. Er war viel klüger als wir, viel weiser. Aber er sagt, es ist unmöglich, Gott zu verstehen. Selbst wenn wir forschen und forschen und forschen, wir werden nie Gottes Gerichte und Gottes Wege verstehen. Wir leben in einer Zeit, in der manche Theologen viel mehr wissen. Sie wissen alles. Ich habe manchmal das Gefühl, sie sitzen hinter dem Schreibtisch Gottes. Sie wissen alles, sie können alles erklären. Und wenn sie es nicht erklären können, dann ist es nicht möglich, dann ist es falsch. Oder es gibt sowas nicht. Ja? Zum Beispiel die Dreieinigkeit. Wer kann die Dreieinigkeit erklären? Niemand kann sie erklären. Und wenn jemand sagt, ich kann es erklären, also dann ist es sehr schwierig. Ja? Das ist ein Wunder, Dreieinigkeit. Und es wird so vieles zerstört, wenn wir besser wissen als Gott. Wenn Gott stellt uns Grenzen, aber wir wissen besser. Und dann kommen viele Fehler rein. Die Apostel kannten ihre Grenzen. In Judasbrief, es ist interessant, dieses Beispiel ist sehr interessant, da warnt Judas vor den Verführern. Und die Verführer, das ist jetzt interessant, sie lästerten die bösen Mächte. Und wir könnten ja so logisch denken, naja, was ist das daran falsch? Also Satan zu lästern ist ja böse. Lästern wir, ja, ist ja nicht Gott. Aber Judas sagt, das ist komplett falsch. Lästern ist nicht die Art Gottes. Der Geist Gottes lästert niemals. Das gehört nicht zum Wesen Gottes, lästern. Also Gott richtet, aber er lästert nicht. Und selbst der Erzengel Michael erlästerte nicht über den Teufel, sondern er überlässt es dem Gericht Gottes. Also die Apostel kannten ihre Grenze Gott gegenüber. Und sie kannten ihre Grenzen auch den Menschen gegenüber. Sie hatten sich in der Gemeinde niemals als Herren aufgespielt. Obwohl sie so nah bei Jesus waren, sie waren nicht die Herren der Gemeinde. Sie haben sich bemüht, nicht unnötig der Gemeinde Lasten aufzulegen. Wenn wir Apostelgeschichte 15 lesen, sie haben gerungen, nicht unnötige Gesetze in die Gemeinde hineinzubringen. Die Apostel wollten nicht wieder dort landen, woher sie kommen. Sie kommen aus dem Judentum. Nicht wieder 613 zusätzliche Gebote, die alle peinlich genau alles vorschreiben. Sie haben wirklich nur das Allernötigste verboten. Ja? Das Blut, das war also verboten. Ja? Aber ihr Herz brannte dafür, die Menschen, dass die Gemeinde eine geistliche Einstellung von innen hat. Darum geht es. Also die Lehre der Apostel, sie hatte Grenzen. Es gibt Dinge, die für uns Menschen verborgen bleiben. Ja? Und wir können die Menschen, andere Menschen nicht durch Gebote ändern, sondern nur durch Sinnesänderung. Und das geschieht von innen. Wie Gott Menschen von innen verändert, das ist ein Wunder. Das können wir nicht bestimmen. Also wir können hier zusammenfassend sagen, zusätzliche Gebote und Schriften, alles was zusätzlich zur Bibel dazu kommt, sie sind ein Ausdruck von Unglauben. Wir glauben einfach nicht, was die Bibel sagt. Und wir meinen, unsere Zusammenfassung ist besser als die, was die Bibel sagt. Wir haben vor vielen Jahren in der Gemeinde eine Gemeindestunde gehabt. Und ich weiß nicht mal, um welche Frage es ging. Aber da wurde auch so ein bisschen heiß diskutiert. Und dann ist ein Bruder aufgestanden und hat gesagt, Brüder, wo kommen wir hin, wenn wir uns nur auf die Bibel verlassen? Versteht ihr? Das ist ja Ironie. Wo kommen wir hin, wenn wir uns nur auf die Bibel verlassen? Reicht die Bibel uns nicht? Also es gibt diesen Rahmen, aber innerhalb der Rahmen ist die Lehre der Apostel keine Mystik, kein Geheimnis. Das ist nicht so, das ist ein geheimes Buch. Es gibt heute auch wieder manche Propheten sozusagen, die machen aus der Bibel ein geheimes Buch. Das versteht nicht jeder. Wenn jemand die Bibel verstehen muss, dann muss er zu mir kommen und dann kann ich sie euch erklären. Ich habe so ein Geheimwissen, ich kann hinter die Kulissen schauen, ich weiß, was Gott wirklich meint. So, es ist so, als ob das irgendwie fast ein Zauberbuch ist. Ja, man muss diesen Schlüssel finden zu diesem Buch. Und das ist ja immer so, dazu braucht man einen. Einer weiß es. Ja. Sonst alle anderen kommen gar nicht auf diese Idee, aber der eine weiß es ganz genau. Und ich muss immer zu ihm laufen und ihn fragen, was denkst du darüber? So ist zum Beispiel eine Sekte, ich weiß nicht, ob sie euch bekannt ist, von Ivo Sasek, ein Schweizer, eine Sekte entstanden. Und Geschwister aus unseren Gemeinden, bekannte Gemeinden, die ich persönlich kenne, sind ihm nachgefahren, in die Schweiz gefahren. Ein ganz verrücktes, also eindeutig eine Sekte. Auch natürlich hat er die Bibelverse gebraucht, aber eine ganz verrückte Sekte. Die Apostel haben das nie gelehrt, so eine Mystik. Sie sprachen von Geheimnissen, zum Beispiel, ich habe zwei Beispiele, aber die Geheimnisse der Apostel waren geöffnet, offenbart. 1. Korinther 15, 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, und das ist so Mysterion, das beschreibt es, Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Also das war für die ersten Christen, sie wussten nicht, was passiert mit uns. Das ist ein Geheimnis, und jetzt offenbart es dieses Geheimnis. Bis heute wissen wir nicht, wie das wird, aber wir wissen, jeder gläubige Mensch weiß, wir werden entrückt und wir werden verwandelt. Wir werden nicht so sein, wie wir jetzt sind. Ja, das sollte jeder gläubige Christ wissen, oder? Kolosser 1, Vers 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses, wieder Mysterion unter den Heiden, ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Liebe Geschwister, das Geheimnis ist hier, das offenbar ist, dass Jesus Christus im Herzen von einem jeden Menschen wohnt. Ist das euch neu? Damals war es nicht neu, das war neu, dass Jesus in den Herzen der Heiden sogar einzieht. Aber heute weiß jeder wiedergeborene Christ, Jesus Christus wohnt in unserem Herzen. Du kannst das nicht erklären, das ist ein Wunder. Ja? Wir müssen das glauben. Aber es ist offenbart. Also du sollst wissen, wenn du wiedergeboren bist, dann ist Jesus Christus wohnt in deinem Herzen. Und dazu brauche ich keine mystische Erfahrung, ich brauche keine Sitzung. Jesus wohnt in mir, das sagt uns die Bibel. Ja. Also merken wir vielleicht den Unterschied, wie die Apostel lehrten. Keine so verschwommene Geheimnistuerei. Das, was die Apostel verstanden haben, das haben sie den Menschen so gesagt, dass sie es genauso verstehen konnten. Das war ja für Paulus genauso eine Offenbarung. Jesus wohnt in den Herzen von jedem Heiden. Ja. Und so sagt er das und jetzt verstehen es auch andere. Das Evangelium ist nicht für besonders tief tauchende Menschen, so Theologen. Jeder Mensch kann das Evangelium verstehen, jeder. Heute versucht man, es gibt immer wieder solche Tendenzen, in die Tiefe müssen wir gehen, in die Bibeltiefe müssen wir gehen. Und das ist so eine Betrugsmasche. So bindet man die Menschen an sich, weil in die Tiefe gehen, ihr seid noch nicht tief genug, aber wenn ihr bei mir seid, dann geht es in die Tiefe. Und das gab es schon immer, diese Epoche gab es schon, wo man gesagt hat, ihr einfaches Volk, ihr braucht die Bibel nicht lesen, kommt zu uns, wir erklären es euch. Das gab es doch schon und jetzt sind wir wieder in dieser Phase. Normale Menschen, bringt nichts, wenn du liest, du musst mich hören. Das Wort Gottes ist für alle Menschen zugänglich. Das lehren die Apostel. Einfache Menschen können das Wort Gottes lesen und das, was sie brauchen, werden sie verstehen. Der Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, 27, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes erklärt, verkündigt. Der ganze Ratschluss Gottes, hier, die ganze Bibel habe ich, hat Paulus einfach erklärt und verkündet. Und heute praktisch, was ist die Anwendung für uns? Ich will das auch nicht schmälern. Ich kann nicht sagen, in der Bibel geht es nur um Gnade. Das wäre gelogen. In der Bibel geht es auch ums Gericht. Ich kann auch nicht sagen, in der Bibel, in jedem Vers kommt Jesus vor. Das stimmt einfach sachlich nicht. Hier werden auch die Menschen beschrieben und was wir zu tun haben, wie wir Gott gefallen sollen. Das Merkmal der ersten Gemeinde war, dass sie die ganze Schrift, so wie sie ist, ernst genommen hat, gelesen hat, studiert hat und zwar so, wie die Apostel es gelehrt haben. Nichts wurde wegdiskutiert. Petrus sagt, so manches von was Paulus schreibt, ist schwer zu verstehen und manche haben es dann noch verdreht. Aber die Gemeinde hat sich bemüht, trotzdem es zu verstehen. Wie hat es Paulus gemeint? Wie hat es Petrus gemeint? Und das dann ausgelebt. Also das beständige Bleiben in der Lehre der Apostel, das ist die dauerhafte Substanz der Gemeinde. Wenn wir die Lehre der Apostel verlassen, dann droht uns eine riesige Katastrophe. Egal wie klug die Brücke gebaut wird. Manchmal muss man nur staunen, wie klug die Menschen ein System aufbauen. Diese Sekte von Ivo Sasek, was ich erwähnt habe, hat eine Bilderbuchfamilie. Ich weiß nicht, wie viele Kinder, also 8, 9, 10 Kinder, also und alle hübsch. Und er hat sie alle präsentiert auf der Bühne und alles lief jahrelang gut. Aber irgendwann ist alles zusammengebrochen, die ganze Familie auseinandergebrochen. Kinder sind weggelaufen, weil sie diesen Druck einfach nicht mehr ausgehalten haben. Diese ganze kluge menschliche Substanz ist alles kaputt gegangen, weil es nicht auf der Schrift aufgebaut war. Wir kommen zur letzten Frage für heute. Wie bleiben wir beständig in der Lehre der Apostel? Und ich möchte diese Frage nur mit ein paar Stichworten, nur ein paar Stichworte nennen. Das erste, lassen wir uns nicht von klugen Menschen verführen. Paulus warnt uns davor in 2. Timotheus 4. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre, das ist die gesunde Lehre, nicht ertragen, so wie die Apostel es gelehrt haben, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden, von der Lehre der Apostel, und sich den Legenden zuwenden. Das Erste, lassen wir uns nicht durch kluge Menschen verführen. Das Zweite, hüten wir uns davor, immer nach Neuem zu suchen. Das ist so modern heute. Man will immer was Neues hören. Unser Problem ist nicht, dass wir brauchen nichts Neues. Wir müssen die alten Wahrheiten, die für uns oft so grau erscheinen, die müssen wir neu entdecken. Aber wir brauchen nicht neue Erklärung. Sünde bleibt Sünde. Wahrheit bleibt Wahrheit. Gnade bleibt Gnade. Wir brauchen keine neuen Begriffe. Das Dritte, bewahren wir den kindlichen Glauben. Egal, was die Menschen über uns denken. Sie sollen sagen, das sind naive Menschen. Aber wir sollen den kindlichen, ich meine nicht den kindischen Glauben, sondern den kindlichen Glauben bewahren. Kindlich bedeutet, ich weiß, wie mein Vater ist. Und mir können alle was anderes erzählen, aber ich weiß, wie mein Vater ist und ich vertraue ihm. Wir haben eine Enkelin, die wird jetzt, nächste Woche wird sie 1 Jahr alt. Und sie ist im besten Klammeralter. Sie klammert sehr. Und sie lässt die Mama, sie scannt immer den ganzen Raum, wo ist die Mama? Ja? Und sie lässt die Mama nicht aus dem Blick. Und weh, wenn die Mama da ist. Also dann gibt es Geschrei. Also, und die klammert und sie will bei der Mama sein. So müssen wir uns an Gott klammern. Das ist unsere Rettung. Kindlicher Glaube. Das nächste, das vierte, lesen wir das ganze Wort Gottes persönlich. Also es gibt tatsächlich immer wieder, hört man von Christen, die die Bibel noch nie gelesen haben. Also wenn du willst, dass Gott zu dir redet, dann muss man auch die Bibel lesen und nicht anderen überlassen, nicht den Predigern und so. Ja. Ich habe hier mit Victor auch abgeklärt, also wir haben jetzt in der Gemeinde ab März Bibelkundeunterricht für 2 Jahre, also besonders für junge Leute, ich sehe da hinten Jungs. Also wenn ihr Interesse habt, also der Kurs geht 2 Jahre, es kommen Bibelschullehrer, die leiten an bei uns in der Gemeinde dann und die leiten an und man liest gemeinsam mit anderen und man liest in 2 Jahren 2-mal die Bibel durch. Also es ist schon ein Aufwand, aber man bekommt auch zu jedem Buch eine Erklärung, was es bedeutet, was der Hauptgedanke ist und so weiter. Ja. Also ich habe hier ein paar Stück mitgebracht, wer Interesse hat, nimmt das mit, lest das durch und meldet euch an. Besonders für junge Leute sehr empfehlenswert. Die Bibel selber lesen. Das Fünfte, prüfen wir das, was wir glauben, im Austausch miteinander. Sprechen wir darüber. Und manchmal ist es auch gut zu fragen, Ist das wirklich, haben das die Apostel so gelehrt, was wir glauben? Oder ist das jetzt unsere Fantasie? Und so werden wir schon vielen falschen Richtungen ausweichen. Wir werden bewahrt davor, dass wir sagen, nee, jetzt stopp, die Apostel haben das nicht gelehrt. Oder ja, das haben sie so gelehrt, das ist richtig so. Wir kommen zum Schluss. Der Pfeiler Nummer 9 war verantwortlich, dass die Brücke in Genua zusammengebrochen ist. Der Pfeiler war nicht schuld. Über Jahrzehnte hat er viele tausende Tonnen an Last getragen. Schuld waren die Menschen, die diesen Pfeiler nicht gepflegt haben. Der Pfeiler Nummer 9 in der Gemeinde ist das beständige Treue bleiben in der Lehre der Apostel. Das hat damals die Gemeinde so attraktiv gemacht. Deswegen hat die Gemeinde geblüht und Menschen sind zum Glauben gekommen. Liebe Geschwister, ich hoffe sehr, dass wir mutig diesen Weg einschlagen. Wir wollen treu in der Lehre der Apostel bleiben, nicht mehr, nichts dazu dichten und auch nicht weniger, nichts wegnehmen. Amen. Lasst uns jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben und wer beten will, darf.